Als Gemeinde, da haben wir beschlossen, uns 2015 vermehrt mit dem Thema Ehe zu widmen, auseinanderzusetzen. Ich denke, wir wissen, wie wichtig dieses Thema für unsere Gemeinde ist und dass wir das nicht nur deswegen machen, weil gestern Valentinstag war. Apropos Valentinstag. Hat irgendjemand von euch irgendwas gestern geschenkt bekommen? Hagi, du? Da sieht man mal, die Ehen sind noch jung, da funktioniert es. Bei den anderen Ehen ist das alles schon verblasst. Gut, ja, super, ist. Also wie gesagt, es geht nicht nur wegen Valentinstag, weswegen wir uns diesem Thema widmen. Ihr anderen, ihr seid alle schon über den Berg drüber. Aufmerksam auf das heutige Thema bin ich geworden, als ich eine Umfrage gelesen habe über Trennungen in der Gemeinde. Und von den 6 Fragen in dieser Umfrage, da habe ich 3 ausgewählt und die will ich euch heute mal zeigen. Die eine Frage war, konnten Sie in der Trennungszeit irgendeinem Partner zur Seite stehen? Also es ist so gefragt worden, wenn eine Trennung in der Gemeinde zustande gekommen ist, wie hat die Gemeinde darauf reagiert und wie der Einzelne? Und da haben 63% gesagt, ja, ich konnte jemandem in bestimmten Punkten helfen. 15% sagten, nein, ich hatte den Eindruck, die wollten gar keine Hilfe. 13% sagten, nein, denn ich wusste nicht, wie ich helfen soll. Und 7% sagten, nein, ich war zu sehr mit den Begleitumständen der Trennung irritiert. Dann gab es eine Frage, falls das Paar, das sich getrennt hat, in der Gemeinde war, wie hat denn die Gemeinde reagiert? Und da haben 31% gesagt, die Freunde waren in gar keiner Gemeinde. 16% sagten, unterstützt wurde vor allem der Verlassene. 17% sagten, es gab eine Menge Hilfestellung von der Gemeinde aus. 25% sagten, die Gemeinde, die hat sich komplett rausgehalten. Und 11% sagten, die beiden haben zu spüren bekommen, dass eine Trennung aus Sicht der Gemeinde falsch ist. Und dann bei der dritten Frage, haben Sie versucht, das Paar wieder zusammenzubringen? Da sagten 38%, ja, das habe ich versucht. 29% sagten, nein, ich wollte mich nicht einmischen. 24% sagten, nein, eine Versöhnung schien mir nicht mehr möglich. Und 9% fanden die Trennung als richtig. Ob das positive oder negative Zahlen sind, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber natürlich habe ich mich gefragt, wie denn die Prozente in unserer Gemeinde ausfallen würden, wenn bei uns solch eine Umfrage stattfinden würde. Genauso? Besser oder schlechter? Wie würden die Zahlen bei uns ausfallen? Und ich empfinde jedes Mal sowas wie eine kleine Ohnmacht, wenn ich die Nachricht am Telefon bekomme, dass sich ein Paar trennt. Und ich könnte mir vorstellen, euch geht es ähnlich. Wenn ihr die Nachricht bekommt, dass ein Paar auseinandergeht, das ist wie so ein Ohnmachtsgefühl. Und wir wünschen uns eigentlich sowas für niemanden. Und wir hoffen und wir beten für stabile Ehen. Aber Heinz hat es vor kurzem auch gesagt, dass Satan genau da wohl seinen Hebel ansetzt. An unseren Ehen. Und er weiß, wie sehr er Schaden anrichten kann. Nicht nur an den Ehepartnern, wenn eine Ehe zerbricht, sondern auch Schaden an den Kindern, Schaden an der Gemeinde, weil wichtige Säulen einfach wegbrechen. Und mein Thema, das soll heute dahin gehen, was sollen wir tun, wenn gute Freunde oder wenn Freunde sich trennen? Und wie gehen wir damit um, wenn sie uns nahestehen? Und wie können wir helfen und was sollten wir besser lassen? Und da gibt es drei Phasen, die Paare durchlaufen, deren Ehe in eine Krise gerät und vielleicht zerbricht. Und in jeder Phase kommen ganz unterschiedliche Signale bei Freunden an. In der ersten Phase, da kommt es zur Entfremdung zwischen den Partnern. Das Paar tut immer mehr Dinge getrennt und entfernt sich voneinander. Verschiedene Freundeskreise, getrennte Urlaube und so weiter. Bis zu einem gewissen Grad ist das auch hinnehmbar, aber wenn aber die Distanz größer wird, dann müssen sie sich aussprechen, dann streiten sie vielleicht, dann korrigieren sie Entscheidungen und dann finden sie Kompromisse und finden den Weg wieder zusammen. Und dann sind die individuellen Bedürfnisse und das gemeinsame Leben wieder so im Gleichgewicht. Aber wenn das nicht gelingt, dann setzt sich diese Entfremdung immer weiter fort und erreicht so ein kritisches Maß. Und oftmals geht dann auch die Liebe füreinander verloren. Und Freunde, die nehmen vielleicht diese Spannungen und diese Differenzen wahr. Aber ob es dabei irgendwie um alltägliche Fragen oder ob es um existenzielle Fragen geht, das ist für Freunde oftmals schwierig zu beurteilen. Ob da die Zukunft der Ehe gerade in der Waage hängt, das ist für Freunde in der Phase schwierig zu beurteilen. Aber da gibt es dann diese zweite Phase. Und da brechen dann die Konflikte auf. Im Extremfall dauert diese Phase nur kurze Wochen. Dann hat ein Partner die Auseinandersetzung lange mit sich selbst ausgetragen, kommt zu der Entscheidung, dass eine Trennung unausweichlich ist. Aber das ist nur in Extremfällen so. Die meisten Ehepaare machen das über Monate und Jahre mit, diese Phase von Konflikten. Unlösbare Konflikte drücken sich dann in so einer verzweifelten Intensität aus. Und zwischendurch reißt sich das Paar dann wieder zusammen, damit das Familienleben nicht so sehr darunter leidet und die Begegnung mit anderen irgendwie wieder möglich ist, dass man wieder mal Gäste einladen kann, dass es nicht total chaotisch ist zwischen uns. Und wenn sie sich dann Freunden mitteilen, dann zeichnen sie immer ein sehr, sehr negatives Bild über den Ehepartner. Dann wird viel negativer, als man es selbst erlebt hat, über diesen Ehepartner geredet. Und auch hier ist es schwer, die Situation richtig zu beurteilen. Vielleicht hat der Partner, der sich da anvertraut, eine verzerrte Wahrnehmung von dem anderen. Vielleicht sind aber die Abgründe tatsächlich tiefer, als man geahnt hätte. Und wenn ein Paar jetzt entschieden handelt, in der Phase, dann kann man Ehen retten. Man muss herausfinden, ob man eine geistliche Begleitung braucht, eine Erziehungsberatung, finanzielle Beratung, entlastende Maßnahmen im Beruf, Haushalt, Kinderbetreuung und so weiter. Da gibt es eine ganze Liste. Psychotherapie, Ehetherapie von einem oder von beiden Partnern. Bei der Auswahl und bei der Durchführung der richtigen Maßnahme, da kann viel schief gehen. Außerdem haben manche Partner schon lange gelitten unter dieser Situation. Und die sagen sich dann, ich habe keine Kraft mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe keine Kraft mehr für diese aufwendigen Rettungsmaßnahmen. Und ich schmeiß alles hin. Und in dieser Phase, da ist es wichtig, mit wem man sich umgibt. Wenn dein Freundeskreis hauptsächlich aus Freunden besteht, die selber alle getrennt und geschieden sind, dann wird sich eine gewisse Tendenz dahin abzeichnen. Deshalb sei weise, bei wem du Rat suchst. Denn wenn das nicht passiert, dann kommt es zur dritten Phase. Und diese dritte Phase ist, dass er oder sie fremdgehen oder ausziehen. Und dieser Ausbruch, der kann ganz still geschehen. Und wenn einer sich ganz aus der Kommunikation und aus der Intimität und aus der Zweisamkeit zurückzieht, und in solchen Fällen, da können Freunde nicht erkennen, dass sich ein Paar bereits in dieser dritten Phase befindet. Denn nach außen hin läuft diese Ehe seinen ganz normalen Gang und seinen gewohnten Gang. Aber da gibt es dann auch noch diesen aggressiven Weg, eine Ehe aufzugeben. Dann legen Partner ihren Zorn gar keine Zügel mehr an. Sie kämpfen und streiten ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn sich ein gequälter Partner dann trennt, sieht es nach außen hin so aus, als habe er die Ehe aufgegeben. Wie auch immer der Ausbruch aussieht, am Ende steht ein Partner da, der mit der Beziehung abgeschlossen hat. Eher selten sind es beide, die sich ein Ende wünschen. Und jetzt kommen wir wieder zu meiner Frage vom Anfang. Wie sollten wir als Freunde, als Leute, die solche Paare begleiten, die wissen, dass solche Menschen sich uns anvertrauen, wie sollen wir mit denen am besten umgehen? Was ermutigt Paare nach Trennungen? Was enttäuscht sie, was nervt sie oder was verletzt sie vielleicht sogar? Schmerzlich ist es, wenn sich Freunde einfach zurückziehen. Weil das Thema ist mir zu heikel. Ich könnte was Falsches sagen, ich könnte was Falsches tun, besser halte ich meinen Mund und ziehe mich zurück. Die sollen selber die Sache auskämpfen. Weil ich mir einfach unsicher bin und weil ich dieses Leid vielleicht nicht aushalten kann. Denn ihr müsst wissen, genau in solch einer Krise, da ist man ja auf Freunde angewiesen. Genau dann brauchen wir Freunde, die trösten, nicht mit frommen und oberflächlichen Lebensweisheiten. Alles halb so schlimm. Besser, dass du los bist. Schlimm ist es auch, wenn Freunde so ein Paar einfach aufgeben. Sagen, hab's ja immer schon gewusst. Ihr werdet es nicht durchhalten. War ja von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Sie reden dann vielleicht noch den Partner schlecht oder reden über die Beziehung, als sei sie immer unglücklich oder mangelhaft gewesen. Und damit werten die vielleicht sogar die schönen Zeiten, die es da in dieser Ehe gegeben hat, ab. Und der eine Partner, der ausbricht, der sieht sich in seiner Entscheidung einfach nur bestätigt. Sagt, ja, dann schmeiße ich es hin, bin ja auf dem richtigen Weg. Aber was tut einem Paar wirklich gut in so einer Situation? Im Englischen, da gibt es einen schönen Begriff und der heißt Circle the Wagons. Und dieser Begriff, der kommt aus dieser Siedlerzeit, wo bei Gefahr und Angriffen von außen die Planwagen immer in einem Kreis aufgestellt worden sind, um das Innerste zu schützen. Und dieses Bild, das ist mir so eindrücklich geworden, dass ich mir dachte, dass wenn meine Ehe mal in eine Krise geraten sollte, dann würde ich mir Freunde wünschen, die so einen Circle the Wagons-Kreis um meine Ehe bauen. Freunde, die positiv auf unsere Ehe einwirken und alles Negative irgendwie abschirmen. Freunde, die dranbleiben, die sich regelmäßig erkundigen, wie es geht. Sie hören zu, sie schenken Zeit. Sie signalisieren, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Ruf mich an. Manchmal tun Blumen oder eine Karte gut, eine schöne Aktion organisieren. Solche Betroffenen, die haben manchmal gar keine Kraft oder Lust mehr, sich etwas Gutes zu tun. Und da brauchst du diese Freunde, die diese Anstöße geben, zu ihnen zu kommen, Spieleabend, Kino, Theaterabend, frühstücken gehen in einem Café oder einfach so kleine Oasen in so Wüstenzeiten. Mit dem Schmerz und der Trauer, die so eine Krise, so eine Ehekrise auslöst, einfach allein gelassen zu sein. Das ist einfach das, was einen zermürbt. Und da tut's gut, von Freunden in den Arm genommen zu werden, miteinander zu weinen und zu Gott im Gebet in dieser Not zu kommen, damit er sie durchträgt. Zusammen zu beten mit Freunden für seine Ehe. Wenn ein Partner ausbricht oder fremd geht, dann liegen die Bedürfnisse eines Paares ganz weit auseinander. Wer fremd geht oder die Familie verlässt, wünscht sich von seinen Freunden Verständnis und eine unkritische Bestätigung. Der Partner dagegen, der diesen Ausbruch hinnehmen muss, der wünscht sich, dass Untreue und Unverantwortlichkeit als solches auch benannt wird. Dass die Freunde dem quasi mal den Kopf waschen und dem sagen, was er da gemacht hat. Und ihr wisst, dass das oftmals ein schwieriger Grat ist, auf dem er wandert. Der eine Partner wünscht sich, auf die Schultern geklopft zu bekommen, und der andere Partner wünscht sich von den Freunden, dass dem mal richtig der Rost runtergelassen wird. Und ich bin vor einigen Jahren mal in so eine Situation gekommen, und es braucht viel Feingefühl, um diesem ausbrechenden Partner klarzumachen, dass man es moralisch und vom Glauben her gar nicht gut findet, was er da tut und was er da macht. Aber man möchte trotzdem diese Freundschaft nicht kappen. Und manchmal bringt es einen Partner zum Nachdenken, aber oft natürlich auch nicht. Und für den anderen, der die Folgen so eines Ausbruchs erleidet, der bedeutet diese Parteinahme des Freundes, zumindest so eine moralische Stärkung in dieser Zeit, wo dieses ganze Lebensfundament so erschüttert wird. Und ich denke, als Freund ist es immer wichtig, dem Paar klarzumachen, dass man zwar nicht weiß, warum das jetzt passiert, aber die Möglichkeiten der Krisenbewältigung, die sind noch lange nicht ausgeschöpft. Und gerade bei diesem Circle the Wagons-Kreis, da kann man dem Paar klar machen, wir wollen das einfach nicht akzeptieren, dass ihr jetzt beschließt, auseinanderzugehen. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, dass es mal eine Jugendgruppe gegeben hat, von der ich weiß, da gab es ein Paar, das verheiratet war. Der Rest dieser Gruppe waren alles noch Singles und Alleinstehende. Und eines Tages kam die Frau von diesem verheirateten Paar und hat gesagt, wir werden uns trennen. Und hat es ihrem Hauskreis oder ihrer Jugendgruppe so gesagt. Und der Rest dieser Gruppe hat gesagt, nein. Nein. Das werden wir nicht zulassen. Wir werden einen Kreis um euch bilden. Und wir werden dafür kämpfen, dass eure Ehe Bestand hält und dass ihr wieder zusammenfindet. Und das ist mir einfach geblieben, dass wir diese Kreise bilden müssen. Solche Paare brauchen Unterstützung. Die brauchen Freunde, die für sie da sind und die ihnen helfen wollen. Wir bauen einen Schutzwall um euch und wir geben euch wieder Raum, dass ihr zusammenfindet. Wisst ihr, das ist dieser Gegenpol dieser Welt, die gleich nach Trennung und Scheidung schreit. Sobald es nicht mehr klappt, gehen wir auseinander. Sobald es nicht mehr klappt, lassen wir uns scheiden. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Dass es da Freunde gibt, die einen Waggonzirkel um unsere Ehe herumbauen. Und die einfach sagen, nein, wir lassen das nicht zu. Wir finden wieder einen Weg, wie ihr zusammenkommt. Für Christen ist das Auseinandergehen als Form der Konfliktlösung keine Option. Eine Ehe wird nur dann dauerhaft leben und sich entfalten können, wenn man sich Folgendes bewusst ist. Erstens, Ehe funktioniert nicht einfach, sondern Ehe muss gelernt werden, eingeübt und ein Stück weit auch gegen diese beiderseitigen Prägungen und Egoismen bekämpft werden. Zweitens, Treue ist nicht selbstverständlich. Sie muss gewollt werden mit ganzem Herzen. Drittens, wenn wir bei der Ehe nur auf uns und unsere Ressourcen an gutem Willen und Kraft angewiesen wären, dann würden wir bald scheitern. Und ich sage euch, Christen haben da einen großen Vorteil. Weil wir wissen, aus welchen Ressourcen und aus welcher Kraft wir schöpfen. Viertens, Ehe steht unter der Verheißung Gottes und sie kann geführt werden, wenn Gott der Dritte im Bunde ist. Er hat seine Hilfe zugesagt. Und viertens, Ehe wird nur dann gelingen, wenn wir uns in der Ehe aufeinander zubewegen und unsere Gemeinschaft vertiefen und stärken können, wenn wir uns aufeinander einlassen und nicht vor Konflikten und Widerständen davonlaufen. Jemand hat mal gesagt, in der Ehe, und das war hier in der Gemeinde, vor vielen, vielen Jahren hat mein Prediger das gesagt, in der Ehe muss ich mich täglich neu für meinen Partner entscheiden. Jeden Tag neu für meinen Partner. Und als letztes, die Ehe steht unter der Verheißung Gottes. Und wer an Ehe auch unter schwierigen Umständen festhält, darf der Hilfe Gottes gewiss sein. Das heißt, nicht gleich auseinanderrennen, nicht gleich nach Scheidung schreien, sondern auch sagen, okay, jetzt gehen wir mal den schweren Weg zusammen durch. Wir haben es ja so gewollt, wir haben es ja so gesagt. Wir sind ja auch irgendwo schuld an der ganzen Misere. Und jeder von uns weiß, dass die Ehe vom Miteinander reden lebt. Und die meisten Auseinandersetzungen in der Ehe wären zu vermeiden gewesen, wenn man vorher miteinander gesprochen hätte. Und wenn Gott geschwiegen hat, dann war es im Alten Testament eine Bestrafung für Israel. Und manche Partner bestrafen den anderen auch, indem sie schweigen. Und Israel hatte viele Jahre von Gott nichts mehr zu hören bekommen. Und manchmal funktioniert es in unseren Ehen genauso. Da redet der eine Partner nicht mehr und bestraft den anderen mit seinem Schweigen. Und damit müssen wir aufhören und lieber lernen, miteinander zu reden. Auch da kann man wieder drei Ebenen des Redens unterscheiden. Es gibt Fakten, es gibt Meinungen und es gibt Gefühle. In den meisten Gesprächen geht es um Fakten. In manchen geht es um die eigene Meinung, aber ganz, ganz selten reden wir über unsere Gefühle. Und reden ist das Beste, was du für deine Beziehung tun kannst. Eine andere Frage ist, was wir reden. In Epheser 4,29 heißt es, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Der Psychologe und Ehetherapeut John Gottman nennt die vier apokalyptischen Reiter in Bezug auf Kommunikation in der Ehe sind Kritisieren, Erniedrigung, Abwehrhaltung und Mauern aufbauen. Wenn du diese vier Punkte einhältst, dann kannst du dir sicher sein, dass du deine Ehe an die Wand fährst. Kritisieren, Abwehrhaltung, Erniedrigung und Mauern aufbauen. Mach das und du kannst dir sicher sein, deine Ehe geht vor die Hunde. In Jakobus 1, Vers 19 heißt es, darum, liebe Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören. Und langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Und das Ziel eines jeden Gespräches ist es, mehr über den Partner zu erfahren. Und echtes, aktives Zuhören ist ein wohltuender Ausdruck von Liebe. Einfach dieses wirklich zuhören wollen ist ein Zeichen, dass ich dich liebe. Das ist Valentinstag. Ich muss keine Rosen verschenken. Ich brauche doch einfach bloß mal wirklich zuhören wollen. Vor kurzem hatten Kerstin und ich eine hitzige Debatte. Und ich kann das jetzt natürlich sagen, sie ist nicht hier. Und wird es natürlich nie mitkriegen. Und ich weiß nicht mehr, um was es ging. Aber ich merkte, dass immer wenn ich meinen Standpunkt erklären wollte, sie zur gleichen Zeit redete. Und sie konnte gar nicht verstehen, was ich sagen wollte, weil sie mir ihre Gedanken mitteilen wollte im selben Augenblick, wenn ich rede. Und mich machte das nach einer Weile so sauer, dass ich sie anpfiff und sagte, dass sie mir wenigstens zuhören könnte und nicht zur gleichen Zeit reden musste. Und dann bin ich gegangen. Ein paar Tage später waren wir wieder in einer Debatte gefangen, wo sich unsere Emotionen wieder hochgeschaukelt haben. Und in dem Moment, als Kerstin mir etwas erklären wollte, dachte ich, ich weiß eh schon, was sie sagen will. Und ich fing einfach an zu sagen, was ich sagen wollte. Und genau in dem Moment unterbrach sie mich und warf mir genau das vor, was ich ihr vor ein paar Tagen vorgeworfen habe. Wisst ihr, was ich dann getan habe? Ich habe sie gefesselt und geknebelt und sie konnte dann in Ruhe, konnte ich dann zu Ende erzählen und sie musste mir zuhören, sie konnte mir nicht mehr widersprechen, mich unterbrechen und mich auf meine Fehler aufhören. Nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Mir wurde bewusst, wie wenig wir noch wissen wollen, wie der andere denkt nach ein paar Jahren Ehe. Nach ein paar Jahren Ehe denke ich, es ist mir nicht mehr so wichtig, ich weiß ja eh schon, wie sie denkt. Ich weiß ja eh schon, wie er denkt, was er sagen will. Es ist mir nicht mehr wirklich wichtig, zuzuhören, was er mir oder sie mir zu sagen hat. Und damit werte ich meinen Partner nicht gerade auf. Und diese Erkenntnis, die führte mich zu unserem Hauptproblem, dass wir doch so schnell immer wieder vergessen. In der Ehe hat es immer mit zwei Sündern zu tun. Such den Fehler nicht ausschließlich bei dem anderen. Und die Sünde ist das Problem jedes Ehedramas. Ich kann nur meine Schuld vor Gott und vor Kerstin bekennen, sagen, dass es mir leid tut, also wahre Reue zeigen und Veränderungen haben wollen. Und die Bibel, die fordert uns auch in Epheser 4, 32 auf, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie euch Gott auch vergeben hat in Christus. Und zu so einem richtigen Heilungsprozess in der Ehe, da gehört neben dieser Buße und Reue, da gehört halt auch die Vergebung dazu. Auf Gottes Weise zu vergeben. Und das heißt, ohne Bedingungen zu stellen. Und nicht nur einmal, sondern immer und immer und immer und immer wieder. Ihr kennt alle den Spruch, Ehen leben von der Vergebung. Weil wir jeden Tag immer mit Sünde zu tun haben und weil jedes Mal in der Ehe es zwei Sünder sind, die aneinander schuldig werden. Also Vergebung ist der erste Schritt zur Heilung. Buße und Vergebung, die prägen eine Ehe. Ich weiß nicht, ob ihr Ehen kennt, die eine vergebende Beziehung miteinander pflegen. Das spürt man denen ab. Das spürt man, wenn man mit denen zusammen ist. Was es heißt, wenn die genau wissen, ja, ich weiß, ich werde an dir schuldig, bitte vergib mir. Das sind Ehen, die mich prägen. Und wo das nicht gelebt wird, da wird Ehe bitter. Wo beides aber geübt wird, da wird sie besser. Und wo wir gerade vom Prägen reden. Wisst ihr, was ich glaube? Dass viele schlechte Ehen die späteren Generationen geprägt haben. Wir wissen, wenn wir heute Gespräche mit jungen Leuten haben, dass das Erste, was sie uns sagen, ist, unsere Generationen wachsen mit so vielen schlechten Ehen um sie herum auf und bei jedem Gespräch hört man heraus, dass man diesen Trauschein doch nicht mehr braucht. Es gibt doch keinen Grund, denselben Fehler zu machen wie die Alten vor einem. Und deshalb leben die Menschen lieber zusammen, als zu heiraten. Und sie sagen sich, warum soll ich heiraten? Das waren doch schlechte Vorbilder, die uns die Ehe vorgelebt haben. Soll ich auch in sowas reinrutschen? Dann heirate ich erst gar nicht. Und das hat was mit uns zu tun, wie wir Ehe vorleben. Und sind wir Vorbilder mit unseren Ehen? Prägen wir unsere Kinder mit unseren Ehen? Ich glaube schon. Ich glaube, dass wir unsere Kinder sogar sehr mit unserer Ehe prägen werden. Deine und meine Ehe werden mal diese Kinder prägen. Und Statistiken zeigen heute schon, dass Kinder von geschiedenen Eltern oft selber Scheidungen haben. Und was für einen Wert wollen wir unseren Kindern denn vorleben? Dass Ehe sich nicht mehr lohnt? Ich hoffe es nicht. Aber Ehe ist Arbeit, aber sie kann auch erfüllend sein. Und die Ehe ist Gottes Erfindung und da ist es wert, nicht aufzugeben. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die sich auszeichnet mit guten Ehen, die zusammenstehen, wenn andere uns brauchen. Und ich wünsche mir und ich hoffe, wir können lernen, bessere Freunde zu sein, die so einen Schutzwall um ein kriselndes Paar bauen können. Wo dieser Begriff Circle the Wagons aussagt, was jetzt Programm ist. Dass wir sofort wissen, wenn dieser Begriff fällt, okay, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Und für unsere eigenen Ehen, wir müssen erneut lernen, wie wichtig Gott für unsere Ehe ist. Er ist dieser dritte Mann im Bunde. Er hilft uns beim Reden und er hilft uns beim Hören, sowie beim Schuldeingestehen und beim Vergeben. Und ich wünsche euch seine tiefe Gegenwart in eurer Ehe. Amen.